Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir reden heute über das, was bisher so ein bisschen passiert ist. Wir nehmen auf direkt nach dem Deutschland-Spiel und wollen uns natürlich mit dem Ergebnis beschäftigen, denn Deutschland hat gegen Argentinien eine überragende Leistung gezeigt, worüber wir natürlich sprechen müssen. Natürlich wollen wir den Blick werfen auf weitere Partien, auf einen Beißer, auf der wirre Szene nach der Schlusspfiff. Das wollen wir alles mal genau besprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ich habe heute wieder zwei Experten mit dabei, volles Haus bei Anwurf. Und dann begrüße ich mich erstmal alphabetisch, fangen wir wieder an mit Patrick. Hallo Patrick.
Tag Sebastian, Tag in die Runde und Tag Robin. Ist immer die gleiche Begrüßung, fällt mir gerade so ein. Ne? Jetzt kannst du wieder so perfekt den Ball nehmen und rüberwerfen. Das ist klasse.
Läuft. Wir sind halt ein eingespielter Rückraum, würde ich sagen.
Ja, genau.
Ja, natürlich wollen wir an der Stelle auch den lieben Robin Budesfuß. Hallo Robin.
Ja, hallo zusammen. Hallo ihr beiden. Freut mich wieder dabei sein zu können, besonders nach so einem Match, wie gerade eben gesehen, nach dem Deutschlandspiel, das ja doch uns allen, glaube ich, eine gute Stimmung ins Gesicht gezaubert hat.
Ja, ich glaube, dass diese erste Halbzeit, was die deutsche Mannschaft dort gegen Argentinien gezeigt haben, das haben wir schon ganz, ganz lange von der deutschen Mannschaft nicht mehr gesehen, auch gerade in so einer Phase Hauptrunde, wo du ja vielleicht auch Gegner hast, die dann jetzt nicht international zweite oder dritte Klasse sind, sondern ja auch schon eher Mannschaften, die dann schon noch mithalten können, und das war wirklich ein überragender Auftritt. 39-19 heißt es am Ende für die deutsche Mannschaft gegen Argentinien. Zur Halbzeit führte die Mannschaft bereits mit 24-11. Patrick, das war eine absolute Machtdemonstration von der gesamten Mannschaft.
Das war ein Banger. Also natürlich gehst du hier komplett favorisiert rein in das Spiel. Das ist auch allen klar. Das braucht man auch vorher nicht durch irgendwelche Phrasen schönreden mit, ja, wir sind gewarnt und bliblablub kommt, leckt mich doch alle. War von Anfang an eigentlich klar. Und das wussten die auch natürlich, wie die Vorzeichen sind, dass man das nach außen ein bisschen anders kommunizieren muss. Weiß jeder, es nervt trotzdem, aber man macht es natürlich auch entsprechend. Aber das war dann trotzdem in der Deutlichkeit überraschend, fand ich persönlich. Also das hat einfach große Freude gemacht. Ich habe das, die erste Halbzeit habe ich tatsächlich selbst im Training noch gesehen, auf dem Handy, nur im Livestream nebenbei sozusagen. Und ich konnte mich kaum auf mein Training konzentrieren, weil es einfach geil war. Weil es einfach wirklich, Florian Nass hat das Ganze ja kommentiert wieder für die ARD und der andauernd hat er mir ins Ohr gespuckt, aber mit wirklich Ding, wo ich dachte, jetzt muss ich wieder mal hingucken zum Spiel, und ich habe es nicht bereut. Also das war wirklich einfach, da waren Zuspiele dabei, hinter dem Rücken, Juri Knorr wieder unglaublich performt, Drehung links, Drehung rechts, diese so ein bisschen, ne, dieser Signature-Move, der es fast schon ein bisschen ist, so ein bisschen dieses ganz schnell sich um die eigene Achse drehen, um den Gegner herum und dann abschließen. Würfe direkt aus dem Lauf heraus, ohne irgendwie hochsteigen zu müssen, für die du ja auch eine gewisse Cleverness brauchst, um jetzt vielleicht mal einen rauszustellen, aber insgesamt wirklich eine Leistung, die hat unglaublich Bock gemacht. Ja klar, am Ende sind ein paar Wettscheine kaputt gegangen sicherlich, 40 Tore sind nicht gefallen. da muss ich mal eins sagen. Ne? Also bitte Appell an die Handballer, nicht damit anfangen, jetzt genauso phrasige Interviews zu geben wie die Fußballer. Also ich reg mich überhaupt nicht auf, ein kleines bisschen vielleicht, aber erstmal Johannes Goller, das Post-Match-Interview, bei aller Liebe, ist ein geiler Typ, hätte man sich sparen können. Das war einfach nur auswendig gelernt, und das vor allem, was mich wirklich aufregt, ich bin gleich fertig, Jungs, was mich wirklich aufregt, da stellt sich ein Patrick Grötzky hin, ich darf das sagen, ich habe den gleichen Namen, da stellt sich ein Patrick Grötzky hin und auf die Frage, ja, jetzt sind es 39, ärgert man sich ein bisschen drüber, dass es keine 40 sind. Naja, das spielt für uns keine Rolle, sagt er. Ach komm, erzähl doch nicht. Es ist jeder Kreisligist, der 9-0 gewinnt, denkt sich in der Kabine, scheiße, hätten auch 10 sein können im Fußball oder wo auch immer. Deswegen, ich glaube schon, dass das ein bisschen in Anführungszeichen ärgert im Gesamtkontext vom Spiel. Jetzt habe ich genug monologisiert, aber das sind erstmal so meine ersten Gedanken so heute.
Ja, also Patrick ist jetzt die nächsten 15 Minuten raus, weil er jetzt die ganze Redezeit eingenommen hat, aber
das Tee kochen vor allem jetzt auch.
auf jeden Fall. Also da sind ja ganz, ganz viele Punkte mit dabei gewesen. Und ja, klar, also 40 Tore willst du immer werfen. Jibril Brenger hatte die Chance. Ja? Vielleicht wollte er nicht den Kasten ausgeben. Das ist ja auch dann immer so ein Thema. Wer 40 Tore, da muss er gerne nochmal in der Kasten springen. Auch wenn sie natürlich sagen, sie fallen jetzt nicht. Aber natürlich dann nach dem Turnier muss natürlich dann entsprechend die Kasten kommen, wenn gerade bei 40 Toren. Also hat der Brenger vielleicht gesagt, nee, ich möchte das lieber noch nicht machen. Keine Ahnung, aber es war trotzdem ein überragender Auftritt. Ich fand es offensiv natürlich super, super stark, wie sie gespielt haben. Aber auch gerade der ersten Halbzeit, wie viele Bälle sie gewonnen haben, wie oft die zu Argentinien zu Fehlern gezwungen haben und du dann einfach zweite Welle oder auch viel die erste Welle gehen konntest, weil dann auch einfach du Argentinien überlaufen hast. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, Robin, wo du dann auch ein bisschen mehr das Alter siehst, weil Argentinien das älteste Team des Turniers und die sind einfach überrannt worden von uns. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen.
Du hast vollkommen recht. Also die Argentinier wussten gar nicht mehr Mitte, Ende der ersten Halbzeit wussten die Argentinier gar nicht mehr, wo oben oder unten war. Die wurden wirklich vollkommen dahergespielt von den Deutschen.
Ich glaube, wir haben schon in der 15. Minute die zweite Auszeit, glaube ich, sogar genommen.
Genau. Früh. Absolut. Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Also erstens war die Mannschaft von der Rolle, aber auch der Trainer war von der Rolle, weil der Trainer hat nach der zweiten Auszeit, der Trainer der Argentinier, hat nach der zweiten Auszeit, glaube ich, 5 bis 8 Minuten lang mit einem siebten Feldspieler gespielt. Und dieser siebte Feldspieler hat genau dazu geführt, dass Deutschland mit diesem Vorsprung in die Pause gegangen ist, weil da gab es die ganzen Ballverluste. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Mal den Ball ins leere Tor geworfen, weil der Torwart nicht im Tor war. Die Argentinier so von der Rolle, unglaublich. Sie haben jetzt in der Vorrunde auch schon 2 Mal richtig, richtig hoch verloren, mit jeweils 10 Toren gegen Norwegen und gegen die Niederlande. Aber diese Niederlage, die war in der Form überhaupt nicht zu erwarten. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Deutschland natürlich unglaublich konzentriert gespielt hat. Beste Wurfausbeute im ganzen Turnier bisher für die Deutschen. 81% Quote bei den Abschlüssen. Die Torhüter überragend im Spiel. Andreas Wolf sensationell in der ersten Halbzeit gehalten. Joel Bierlehm in der zweiten Halbzeit. Und was ich nochmal herausheben möchte, beziehungsweise mein geheimer Spieler oder Man of the Match ist für mich Simon Ernst. Simon Ernst in der zweiten Halbzeit hat gespielt, als ob es hier um den Einzug ins Finale ging. Wie der in der Abwehrmitte gespielt hat, wir haben 8 Tore kassiert in der zweiten Halbzeit. 8. Das ist, eigentlich lässt man so ein bisschen nach, wenn man mit 13 Toren Vorsprung in die Halbzeit geht. Aber Simon Ernst hat sich gesagt, ich will da hinten das Ding so dicht machen und hat da gar nichts mehr anbrennen lassen. Und das war, fand ich, eine ganz, ganz große Vorstellung und eine Ansage so, hier, wenn wir durchrotieren, dann hat wirklich gar auch niemand mehr zu melden. Und das ist ein super starkes Zeichen an die Niederlande, an die Norweger, die als nächste Gruppengegner kommen.
Definitiv, das war auf jeden Fall eine Ansage. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen auf das niederländische Spiel ein, während ja jetzt noch das letzte Spiel in der Gruppe aussteht mit Norwegen gegen Serbien. Aber das ist auf jeden Fall von der deutschen Mannschaft eine ganz, ganz starke Leistung gewesen. Und vor allen Dingen, wir hatten es ja auch immer so ein bisschen gesprochen, ne, Patrick, so diese ersten Minuten ist jetzt nicht immer so das gewesen, wo Deutschland gut reingekommen ist. Ja, ist jetzt nach der Pause oder zu Spielbeginn. Diesmal, ich glaube, sie haben schnell 7:1 geführt. Das ist ja... Also sie haben quasi genau dieses einige letzte Problem vielleicht noch, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht sonderlich gut, haben sie nochmal genutzt und dann wirklich nochmal, ja, es überragend einfach besser gemacht und wirklich von Beginn an einfach keine Zweifel gelassen, wer die Partie heute als Sieger von Platz verlassen wird.
Das Gefühl hatte ich auch, wobei man schon sagen muss, die ersten beiden Würfe waren ja auch wieder nicht drin.
Ja, okay, ja klar. Ja.
Also da wo ich kurz schon am Zittern war, ne, der erste dann von Weber war es, glaube ich, der erste schon nicht und der zweite ist es dann auch nicht. Und da hast du dann in Anführungszeichen Glück, beziehungsweise die Argentinier hatten, ich glaube, einerseits Deutschland extrem stark heute, dazu kommt aber auch, dass die Argentinier unterperformt haben. Deswegen das Gefühl, was du hattest, kann ich komplett teilen. Aber klar, du hast von Anfang an, dieses berühmte, oh mein Gott, ich werfe einen Fünfer rein, dieses berühmte Heft des Handelns sozusagen sofort auch in der Hand gehabt. Ja, was ist los heute?
Wie war's denn mit Phrasen?
Ja, ey, wir sollten mal anfangen, ohne Scheiß, für unsere Weihnachtsfeier oder so, keine Ahnung.
Da war volles Phrasenschwein dann.
Deswegen können wir uns was gönnen, vielleicht ein Handballspiel, keine Ahnung. Soll ja irgendwie eine Heim-EM stattfinden nächstes Jahr, habe ich gehört. Nein, also du hast natürlich vollkommen recht, souverän von Anfang an. Und obwohl eben auch die Argentiner theoretisch die Chance gehabt hätten, die ersten Treffer zu markieren und eben auch, haben sie die ja auch liegen lassen, ne? Und dann merkst du schon, boah, ey, wenn Argentinien überhaupt irgendwas reißen möchte in diesem Spiel eigentlich, dann weißt du vorher, okay, dann muss wirklich alles passen. Deutschland braucht einen schlechten Tag, Argentinien braucht einen guten Tag. Und da war eigentlich schon klar, yo, also es haben jetzt beide Seiten 2 Fehlwürfe, aber das wird die Argentinier wesentlich mehr beschäftigen als die Deutschen, weil die kommen einfach dann über die Summe, über die Quantität und Qualität heute in dem Spiel Und deswegen, ja, das war von vorn bis hinten einfach souverän. Und du hast diese Spielfreude auch gesehen, da wurden Dinge versucht, da wurde sich auch zugezwinkert, wenn was nicht geklappt hat irgendwie, dann als so 10, 11 Tore Unterschied waren. Da merkt man schon auch in den Gesichtern, die hatten halt Bock und auch Spaß, aber eben auch das, was Robin so geil gesagt hat, dieses Simon-Ernste-eske angespannt sein in einer positiven Art, trotzdem halt sich festzubeißen und einfach da nicht loszulassen. Und wenn das Kind schon am Boden liegt und weint, trotzdem nochmal so. Und das fand ich spektakulär heute. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Und kommen wir bestimmt noch dazu, auch auf der Bank das gleiche Bild, was Gislason angeht.
Ja, definitiv. Also ich finde, er hat dieses wirklich gut gemacht, hat den Spieler dann auch durchgewechselt zur zweiten Halbzeit, hat überhaupt gar keinen Abbruch getroffen. Das ist wirklich eine sehr, sehr konzentrierte Leistung. Also wir können eigentlich ja nur Lob verteilen. Also das Einzige, wo man wirklich, wenn man jetzt mal zu sehr ins Detail will, müssen wir bei Yannick Kohlbacher sprechen. Hatte bisher einen einzigen Fehlwurf im Turnier, heute zwei. Also das ist zu schlecht, Robin. Wir müssen ihn sofort nach Hause schicken, glaube ich.
Ja, es ist keine Option mehr, glaube ich. Also, ob der nochmal eingesetzt wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber Patrick hat es schon richtig gesagt, für mich ist das Zitat des Spiels, kommt nicht von einem Spieler oder aus einem Postmatch-Interview, sondern in der 25. Minute der ersten, also in der 25. Minute nimmt Alfred Gislason die erste Auszeit und sagt, schnauf durch. Und dann kommt das Zitat der WM, meiner Meinung nach, spielt halt, was ihr wollt. Links außen, rechts außen. Scheißegal.
Ja, diese ganze Scheiße hat er gesagt, ne?
Diese ganze Scheiße, genau. Das ist halt
überragend.
Alle hatten Bock, alle hatten richtig Spielfreude und das hat man denen angesehen. Was Patrick gesagt hat, also diese Spielfreude bei Juri Knorr mit den Rückhandpässen etc. pp. Und auch die ganze Mannschaft, das hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, dass dieses Spiel Euphorie gegeben hat, wirklich auch die Hauptrunde wirklich positiv und gut zu gestalten und den Niederländern das Leben richtig schwer zu machen, weil die Niederländer haben ein unglaublich aufreibendes, schweres Match gegen die Norweger gehabt, als letztes Vorrundenspiel, was sie dann verloren haben. Und heute waren sie halt auch einfach am Rand einer Niederlage. Und diese zwei Spiele stecken den Niederländern in den Knochen mit ihrem absoluten Vollgas-Handball und Deutschland konnte sich die letzten zwei Spiele, da müssen wir einfach sagen, komplett schonen und auslaufen.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, es war Schaulaufen, aber es war zumindest etwas, wo du zumindest die Belastung sehr, sehr gut steuern konntest. Ne? Also wo du viele Spieler einsetzen konntest, auch heute alle mindestens eine zweistellige Minutenanzahl gehabt. Ich glaube, am wenigsten gespielt hat Philipp Weber mit 12 Minuten, genau mit 12,1 Minuten, also 12 Minuten eine Sekunde. Also ja, das hat alles einwandfrei, hat viel Spaß gemacht. Wir können noch ganz, ganz viel loben und Patrick möchte, glaube ich, das Schlusswort machen, bevor wir dann gleich auf die anderen Hauptrundengruppe kommen.
Ja, beziehungsweise auch das kurz aufgreifen von dem, was Robin angesprochen hat, unser nächster Gegner, ne, die Niederländer. Einerseits, klar, du kommst geschonter rein und du kommst auch mit einem richtig krassen Flow natürlich in die Partie. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Kopf eine entscheidende Rolle spielt, natürlich bei den Niederländern gerade. Und es kann auch, glaube ich, ein Vorteil sein. Natürlich kann auch ich vollkommen falsch liegen, aber in meinem Gefühl geht auch gerade ein bisschen das Denken los bei den Niederlanden. Und das ist immer bescheiden, Gott sei Dank noch die Kurve bekommen, bescheiden, wenn du anfängst zu denken, wenn du merkst, dass der Flow nicht mehr so durchflutscht wie in den ersten beiden Spielen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass diese ersten Spiele, ne, wir saßen hier und haben über einen Mitfavoriten gesprochen und haben die hochjauchzend bejubelt. Und natürlich, weil es Spaß gemacht hat, die zu sehen, weil es gebockt hat ohne Ende, dieses Spiel zu sehen, Tempohandball ohne Ende. Aber jetzt haben, und vor allem auch die Jungs haben gemerkt in Orange, ey, das klappt ja einfach, es funktioniert ja einfach. Und jetzt hast du zwei Spiele am Stück gemerkt plötzlich, ja, okay, ey, wir sind nicht, und okay, nee, wir müssen schon mal realistisch sein. Irgendwann wird sich das einpendeln und ich glaube, das ist auch eine große Rolle, die da mit einfach einherspielt, dass eben jetzt, glaube ich, der Kopf ein bisschen auch, ja, vielleicht ein bisschen rumnagt, so im niederländischen Spiel, weil ich glaube, die auch jetzt gemerkt haben, wir sind halt vielleicht doch noch nicht so super durch souverän, wie wir das gern wären. Und dann fängt man an nachzudenken.
Damit wollen wir jetzt ja natürlich auch auf das Spiel zu sprechen kommen. Mal jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich auf das Spiel der Niederländer gegen Katar. Und natürlich auch weitere Themen. Ne? Wir haben einen Luis Suarez-Vergleich gleich noch im Petto und natürlich noch ein weiteres Spiel, was für viel Furore gesorgt hat. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich da jetzt auch ein bisschen im Detail noch ein bisschen mit der niederländischen Mannschaft besprechen. Wir haben ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass das ein knappes Spiel gewesen ist. Haben knapp gewonnen gegen Katar mit 32-30 in einer Partie, wo sie gerade in der ersten Halbzeit sich enorm schwer getan haben, teilweise mit 5-6 Toren zurückgelegen sind. Am Ende gewinnen sie diese Partie noch, nicht zuletzt dank dem überragenden Kai Smits und Rutger Ten van Helden. Tenfelde, so ist richtig, 8 Tore bei 9 Versuchen jeweils geworfen. Da hat sich ja vor allem die Wurfeffektivität dann bezahlt gemacht. Trotzdem, Robin, das war ein harter Kampf und da kann mit Sicherheit die deutsche Mannschaft so ein bisschen noch was davon abnehmen, wie es Katar gemacht hat, denn die haben das gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark gespielt.
Absolut, die Kataris haben das sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit, sind mit 19-15 in die Halbzeit gegangen. Die Niederländer wirkten teilweise ein bisschen ratlos und 19 Gegentore haben die Niederländer bisher noch nicht kassiert in einer Halbzeit. Das hatte ja mehrere Gründe, mehrere Faktoren natürlich. Zum einen war Bad Ravensbergen, über den wir in den letzten Folgen natürlich schon das ein oder andere Mal gesprochen hatten, weil er die beste Quote oder eine der besten, den Top 3 der besten Torhüter beim Turnier bis jetzt war in der Vorrunden-Performance. Der kam überhaupt gar nicht so gut ins Spiel wie sonst. Es hat tatsächlich sogar der zweite Torhüter der Niederländer, wo selbst der Kommentator bei Sportdeutschland und bei Sportdeutschland TV nachschauen musste, wie er denn genau hieß. Der kam sogar mal zum Einsatz kurzzeitig. Und die Niederländer, ja, denen wurde der Zahn gezogen mit einem aggressiven, offenen Deckungsstil im Sinne dessen, dass dieses Tempospiel sehr schnell, sehr früh unterbrochen wurde. Das hat dazu geführt, dass das Spiel allgemein relativ giftig war. Es gab auf beiden Seiten 6 Zeitstrafen, also 12 Zeitstrafen in einem Spiel, finde ich schon, sind relativ viel, meiner Meinung nach. Und die Kataris haben das wahnsinnig gut gemacht und den Niederländern so ein bisschen den Zahn gezogen. In der zweiten Hälfte haben die Niederländer unglaublich aufgedreht und sind tatsächlich so ein bisschen abgerückt von ihrer Spielweise, weil dieses Abräumen spielen die Niederländer fast nie. Und du hast ihn gerade angesprochen, den Rutger Ten Velde. Der hat einfach mal 8 Hütten gemacht. Der ist vorher kaum in Erscheinung getreten und jetzt als Linksaußen hat er denen das Spiel absolut entschieden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum am Ende Kai Smits zum Man of the Match wurde. Klar, auch 8 Tore gemacht, alles gut, aber er wirft natürlich auch die 7 Meter. Rutger Ten Velde hat einfach 8 Tore aus dem gebundenen Spiel gemacht und davon, glaube ich, allein 6 in der zweiten Halbzeit und damit für mich der Man of the Match gewesen. Und da haben die Niederländer der Niederlage nochmal so ein bisschen von der Schippe gesprungen. Und ich glaube, wenn wir uns von den Kataris die Deckungsleistung und Abwehrarbeit in der ersten Halbzeit abgucken, dann wird das ein richtig gutes Ding am Samstag und die Deutschen haben eine sehr, sehr gute Chance.
Ja, das denke ich auch. Gerade wenn sie natürlich ihr Tempo nicht spielen können, was wir ja gesehen haben, die deutsche Mannschaft kann ja auch Tempo spielen. Also die können dann auch durch ein bisschen was bei mitgehen und denen das wegnehmen. Haben sie auch gegen Island ja beispielsweise geschafft, die ich so ein bisschen ähnlich einschätzen würde von der Spielweise. Auch da ein vergleichsweise kleiner Rückraum mit viel Speed, der dort kommt. Das kann mit Sicherheit dann auch sehr, sehr gut funktionieren für die deutsche Mannschaft. Also von daher, das ist ja dann doch eine Aufgabe natürlich, Patrick, die ja natürlich jetzt auch dann entscheidend ist. Ne? Wenn wir gegen Niederlande gewinnen, dann ist Viertelfinale fix.
Ja, und ich bin ehrlicherweise sehr optimistisch, dass das Ganze funktioniert. Also natürlich, das wird ein Spiel vor allem, wo du danach eine Kopfstütze brauchst und jemand Nacken massieren muss, weil du nur den Kopf von links nach rechts werfen wirst wahrscheinlich und wieder in die andere Richtung. Das wird sicherlich zumindest der Grundgedanke sein von beiden Teams natürlich. Ne? Das sind beides Mannschaften, die...
Das wird mehr ein Tennisspiel, als dass ja. ein Handballspiel wird.
Vielleicht wird auch mehr Tennis, keine Ahnung.
Mal gucken, ob wir es schaffen, unter 30 Sekunden die Angriffszeiten bei den Teams. Das wäre schon...
Bei beiden oder was meinst du?
Also Handballytics macht ja diese Statistiken immer zu den Spielen. Ja. Ich glaube, das schnellste bisher, bis jetzt noch keines Team unter 30 Sekunden geschafft, durchschnittlich im Ballbesitz zu sein. Vielleicht bei so zwei schnellen Teams, vielleicht kann das ja einer knacken.
Also das sind ja zwei Mannschaften, die eigentlich auch gerne über Durchbrüche kommen und die eben durch das Tempo halt kommen und dann eben durch, also dass die Niederländer sowieso, die Deutschen auch wenn du da, sag ich mal, aus dem Rückraum auch Leute hast, die auf ihre Art und Weise, dann sage ich mal, auch mal zum Erfolg kommen. Und so ein Kai Häfner zum Beispiel, der jetzt aber ja auch kein klassischer, sag ich mal, der jetzt nicht häufig oder ungern aus 9-10 Metern mal einen reinstrahlt, ist ja auch mehr so jemand, der dann die Lücke sucht und durchbricht oder halt wirklich unkonventionell einfach aus dem Laufen heraus mal abschließt von etwas größerer Distanz. Deswegen, das sind ja beides Mannschaften, die extrem übers Tempo kommen. Bei den Deutschen ist es ja eine Sache, die wir uns auch seit Jahren wünschen, dass es halt wirklich mal wirklich so wieder funktioniert, wirklich einfach nur Tempo, Tempo, Tempo zu spielen. Also ich glaube, es wird ein Spektakel und wird Boah, das ist wieder Phrasenschwein, ich weiß nicht. Wird aber wahrscheinlich ein Spiel, glaube ich, was ganz klar darüber entschieden wird, A, Torhüterleistung, weil du halt eben zwei Keeper hast, die bisher wirklich ein sehr starkes Turnier spielen. Das letzte Spiel, okay, von Ravensberg mal ausgeklammert vielleicht. Und natürlich musst du dir was einfallen lassen in der Deckung, in der deutschen Deckung, dass du eben diese schnellen, quirligen einfach abblockst, dass die halt anrennen und dann müssen die abprallen und dann ist Feierabend. Aber das muss halt klappen, dass du die Lücken halt wirklich so klein machst und maximal eben die Außen werfen lässt und es zulässt. Ich glaube, das wird wirklich ein Spiel, wo wir am Ende da sitzen Samstagabend und drüber sprechen müssen, okay, war es vielleicht nicht so torreich, aber es war halt dafür in der Verteidigung umso wichtiger, wie wir da gestanden haben.
Ja, definitiv, definitiv. Also da wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Auf das Spiel freue ich mich schon sehr drauf. Natürlich, wir wissen es jetzt noch nicht, wie das andere Spiel ausgegangen ist zwischen Norwegen gegen Serbien. Das werdet ihr dann, wenn ihr unseren Podcast hört, dann schon erfahren haben. Aber das wird mit Sicherheit auch nochmal spannend zu beobachten sein, wie sich dann die Norweger dann gegen Serbien schlagen, beziehungsweise wie sich Serbien auch dann allgemein präsentiert. Wir haben ja vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung, da vielleicht noch nochmal nach oben reinzukommen. Dann müsst ihr natürlich dann heute entsprechend gewinnen gegen die Norweger. Lass uns noch ein bisschen auf andere Ergebnisse drauf schauen, wenn wir uns heute natürlich ein bisschen anschauen. Eine klare Ergebnisse, also einen klaren Sieg konnte Nordmazedonien feiern gegen Algerien mit 40-25, so ein bisschen rehabilitiert für dieses frühe Vorrunden aus im President's Cup. Ähnlich wie auch Tunesien gewonnen hat gegen Marokko mit 30-25. Bisschen knapper hingegen fand ich, und das ist schon noch keine Überraschung für mich jetzt, Robin, und zwar, dass nur dass Belgien nur knapp verloren hat gegen Ägypten. Nur 28-33 verloren. Also die Ägypter haben sich da doch wirklich noch lange, ja, schon noch ein bisschen schwer getan gegen die Belgier, die das wirklich befreit aufspielen, haben nichts zu verlieren und haben das wirklich gut gemacht gegen die Nordafrikaner.
Absolut, absolut. Die Ägypter sind das erste Mal jetzt wirklich bei diesem Turnier so ein bisschen ins Schwimmen geraten. Und das gegen den ja doch leichtesten Gegner, den sie bisher vor der Brust hatten. Selbst in der Vorrunde sind sie relativ sicher durchmarschiert. Ich muss allerdings sagen, die Ägypter sind in das Spiel natürlich auch reingegangen und haben auch ein bisschen geschont, ne? Auch Belastungssteuerung gemacht etc. Haben die erste Halbzeit schon sehr deutlich dominiert und mit 7 Toren geführt und dann so ein bisschen Gas rausgenommen. Ne? Das ist die zweite Hälfte, geht dann irgendwie an Belgien mit 13-11. Da sieht man, dass da auch einfach schon ein bisschen Belastungssteuerung gemacht wurde. Die Ägypter können sich bisher, wir haben gerade über Torwartleistungen bei Ravensbergen gesprochen, jetzt sind beide ägyptische Torhüter in den Top 3 inzwischen. Die können sich aktuell auf ihre Torhüter so richtig, richtig verlassen. Da bin ich mal gespannt, ob die das halten können, wenn es dann wirklich gegen richtige Top-Nationen geht. Weil die Ägypter bisher natürlich auch noch nicht gegen den Kracher Gegner gespielt haben. Das hier, ja, dieser 5-Tore-Sieg nur gegen Belgien, den verbuche ich mal als zweite Halbzeit nicht mehr so ganz konzentriert. Ja. Bei den Ägyptern wird es wirklich spannend zu sehen sein, wenn es dann heiß hergeht in der Gruppenphase und Schwergewicht Dänemark zum Beispiel wartet.
Genau, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Klar, natürlich, das haben sie ja schon mit 7 geführt und die Tote haben jetzt nicht so stark, ne? Beide Quoten von 130%, 25 und 28. Das ist auch mal in Ordnung, man kann nicht immer 40 plus haben, aber natürlich wird das trotzdem interessant zu sehen sein, inwieweit sieht dann natürlich gegen das Top-Spiel dann ihre Quoten dann natürlich der Form zeigen können. Ja, dann Patrick, lass uns zu dem Spiel kommen, wo viele Erinnerungen an Luis Suarez wahr wurden. Wenn ihr euch fragt, hey, Luis Suarez, Handball, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Naja doch, wenn wir uns Paul Skorupa angucken. Und zwar hat der gute Mann seinen Gegenspieler in den Arm gebissen und die blaue Karte bekommen. Komplett verrückte Szene, Patrick. War auch für die Kommentatoren erst noch nicht ganz so erkenntlich, was da genau war, aber die TV-Bilder haben klar gezeigt, dass er ihm in den Arm gebissen hat.
Ja, also vielleicht mal Kontext für alle, die nicht so tief drin sind in der Materie. Luis Suarez ist ein Fußballprofi aus Uruguay und der hat es eben schon zweimal, was es eigentlich so viel absolut geschafft in seinem Leben, bei einer WM, einen Gegenspieler zu beißen. Das eine Bekannte war gegen den italienischen Verteidiger, da gab es eine Ecke und er hat sich versucht, Platz zu verschaffen und hat ihm von hinten so ein bisschen in die Schulter gebissen, ein bisschen sehr, in den Nacken so. Und deswegen so sagen wir Luis Suarez. Und genau das Gleiche ist eben beim Handball passiert, wobei ich wirklich sagen muss, da ist es, also alle, die danach noch Zeit haben, nach der Podcast-Folge, die gehen einfach mal zu YouTube und suchen das. Weil das muss man sich angucken, um das zu begreifen, weil es halt nicht so ein kleines Schnappen ist, ja, mal so ein bisschen am Ohrläppchen rumgeknabbert oder so am Kreis, sondern er nimmt den Arm ja auch hoch des Gegners und verbeißt sich da am Unterarm und der lässt gar nicht mehr los. der kaut da drauf rum. Also wirklich, das ist, also dem müssen so, ich liebe Emotionen. Und ich lachte auch drüber und ich, ey, ja, natürlich eine blaue Karte, absolut unsportlich, das ist gar nicht die Frage. Finde ich es ein bisschen lustig? Ja, auch das, ich finde es ein bisschen lustig. Aber es ist natürlich, also was ihn da geritten hat, ich weiß, also es ist also auch weiß nicht, Jungs, ne, ich meine, wenn man auch die Gesichter der Gegner, der Mitspieler anguckt in dem Moment, die sagen, denken sich ja alle, was, hä?
Ja, definitiv. Ich meine, er hat es dann ja, glaube ich, dann danach angezeigt, dass es mit dem Kopf gewesen sein sollte, wo ich mir frage, okay, der Kopf ist aber dafür ganz schön weit, weit oben, um das mit dem Kopf gewesen zu sein. Also, Robin, das war wirklich, ja, komplett, komplett wild.
Ja, das war die wildeste Szene bis jetzt bei der WM, meiner Meinung nach. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also, ich habe das Spiel tatsächlich, ich habe es live gesehen in der Konferenz bei Sport Deutschland und die Kommentatoren, wie du schon gesagt hast, wussten erst gar nicht genau, was los war, aber dann siehst du natürlich im Bild natürlich viel schneller die Wiederholung, dass auch was im Video beweist, sich die Schiedsrichter angucken können und dann siehst du einfach, dass er da wirklich 3, 4, 5 Sekunden und sein Mittelblockpartner guckt ihn vollkommen entgeistert an, sein Mannschaftskamerad und weiß überhaupt nicht, wo oben oder unten ist. Der Spieler aus dem Bahrain zeigt dem Schiedsrichter seinen Arm und auf dem Arm blutet's. Also er hat ihm wirklich in den Arm gebissen. Und zwar nicht einmal so, sondern da waren Zahnabdrücke. Also das war komplett eine absurde Szene, weil wir kennen das von einem verrückten Spieler aus dem Fußball. Erwarten das im Handball überhaupt gar nicht. Und jetzt passiert das hier auf dieser Bühne. Und dann natürlich auch noch, dass das dann auch noch ein Amerikaner ist. Die Truppe ist ja sowieso interessant zusammengestellt mit einem Landesligaspieler und was weiß ich nicht was. Bin ich mal gespannt, wie er sich im Zweifel, der Paul Skorupa, dann im Zweifel auch noch dazu äußert, was ihn da geritten hat. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen, als einfach Blackout und dann kurz da rein. Also das ist für mich hochgradig unsportlich, aber er wird es sich selber, glaube ich, auch nicht wirklich erklären können.
Das glaube ich auch, dass er sich das nicht ganz so selbst erklären kann. Also von daher, ja, sehr, 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 sehr spannend auf jeden Fall gewesen. Komplett, komplett verrückte Szene dort. Und das war wirklich schon auch da die richtige Entscheidung, das von den Schiedsrichtern. Ich glaube, sie haben es auch nochmal im Video angeschaut und im Video war es dann, glaube ich, ganz, ganz klar, dass dann wirklich die Szene mit dabei gewesen sind. Und da ist dann auch mit der blauen Karte, das heißt ja dann mindestens Einspielsperre, vielleicht noch ein bisschen länger dann auch die richtige Entscheidung dort gewesen. Lassen natürlich noch ein bisschen auf die anderen Ergebnisse und dann gucken von dem Tag zuvor. Auch da Presidents Cup, gab es jetzt keine großen Überraschungen. Südkorea gewinnt mit 37-30 gegen Uruguay. Chile gewinnt zwar nur knapp, aber trotzdem gewinnen sie gegen Saudi-Arabien mit 26-23. Zwei klare Spiele gab es auch in der Hauptrunde mit dem klaren slowenischen Sieg gegen Iran mit 38-21. Die Isländer haben auch viele Tore geworfen, 40 Buden, haben auch 30 kassiert gegen Kap Verde. Vielleicht so ein bisschen schon immer eine Überraschung gewesen. Was für viele auch für Ruhe gesorgt hat, war das Spiel, das allererste Spiel der Hauptrundengruppe, Hauptrundengruppe 2. Und zwar war das die Partie zwischen Portugal und Brasilien. Es war eigentlich 28-27, die Partie wirkte entschieden, die Schiedsrichter gingen auch schon, um zu wegzugehen. Ja, und dann kam der Hinweis, es kam der Videobeweis, dann gab es rote Karte und 7 Meter für Portugal, für Brasilien, der 7 Meter sitzt und 28-28. Robin, eine Sequenz, die uns alle staunend zurückgelassen hat, weil natürlich auch erst alle nicht wussten, was los war. Ne? Es wirkte irgendwie entschieden, alle waren auch so in Ordnung damit. Portugal jubelte, Brasilien war enttäuscht und das hat dann doch für sehr, sehr viel Verwunderung erstmal gesorgt.
Ja, du hast vollkommen recht. Also das Setting war ja so, dass die Portugiesen den Ballverlust bei eigenem Angriff haben, Brasilien noch die Chance bekommt auf den Angriff, knapp 30 Sekunden noch hat, das ausspielt, den Abschluss nimmt bei ungefähr 10 Sekunden vor Ende. Der Wurf geht übers Tor. Der Rechtsaußen, der Brasilianer, holt den Ball sehr schnell vor zum Ort des Freiwurfs, sodass noch 4 Sekunden auf der Uhr bleiben. Aber der Freiwurf kann nicht in der Form ausgeführt werden, dass sich der Kreisläufer, sage ich mal, an der gestrichelten 9-Meter-Linie positionieren kann, ihn auflegen kann für einen wurfgewaltigen Rückraum, weil eben die Portugiesen gefühlt auf der gestrichelten Linie stehen. Also das waren vielleicht 50, 60 Zentimeter Abstand, die sie dort gehalten haben. Das fällt, sage ich mal, natürlich in diesem Bruchteil der Sekunden, also wir reden ja von 4-5 Sekunden hier, ist es nicht so aufgefallen, aber natürlich spricht es dann jemand an, in dem Fall einer der Offiziellen. Und
der Delegierte war es, glaube ich.
Der Delegierte, genau. Und hier über den Videobeweis wurde ja auch diskutiert. Ich finde, er wird gut eingesetzt bei dieser Weltmeisterschaft, meiner Meinung nach. Die Schiedsrichter machen das sehr gut, wurden sehr gut darauf geschult. Und hier wurde er auch richtig gut eingesetzt. Weil es wird im Moment, bei dieser WM wird die ganze Zeit 2 Minuten gegeben, wenn der Abwehrspieler nicht genug Abstand hält. Und eine 2-Minuten-Strafe in der letzten Minute des Spiels ist eine klare rote Karte mit einem darauffolgenden 7 Meter. Das haben die Schiedsrichterinnen, die beiden Französinnen, optimal entschieden. Deswegen richtige Entscheidung, 7 Meter verwandelt. Sorgt natürlich für himmelhoch jauchzende Brasilianer auf der einen Seite und tief betrübte Portugiesen auf der anderen Seite. Spannung hoch 10 und das um 15.30 Uhr nachmittags.
Ja, das war wirklich so. Du dachtest eigentlich so, ja, das lief dieses, der Nachmittagfenster lief so ganz normal irgendwie runter, ne? Es war, na klar, es war spannend zwischen Portugal und Brasilien und es war schön anzusehen oder so, aber das ist dann nochmal so brisant dann hinten raus wird, damit hat, glaube ich, so keiner gerechnet gehabt. Aber natürlich, Patrick, der Frust ist groß bei den Portugiesen. Da ging es auch darum, ja, die Regel ist nicht richtig gut, weil ein Abstandsvergehen in den letzten, also aus der Situation normalerweise kannst du ja auch kein Tor erzielen, jetzt in dem Freiwurf und so, wo da so ein bisschen darüber argumentiert wurde, dass dann diese 7 Meter Bestrafung dann einfach dann zu hart ist. Aber es ist ja die Regel, die aktuell so umgesetzt wird, auch bei dieser WM, und das auch klar umgesetzt wird. Also von daher ja, richtig gemacht, natürlich, aber auch wenn man den Frust der Portugiesen verstehen kann.
Ja, ne, das ist, ja, das gibt halt immer wieder Regularien insgesamt, ne? In allen Sportarten, wo du eigentlich dich nie groß dran stößt. Bist du
so? Ich meine, die ist ja auch, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass sie in den letzten Jahren so viel Anwendung gefunden hat.
Ich meine es ja, eben, die steht drin und kein juckt's und die Hälfte der Profis, obwohl es deren Job ist, wissen nicht mal, dass sie überhaupt existiert. Und dann gibt es immer diesen einen Präzedenzfall so und dann stellst du plötzlich fest, oh, die gefällt mir aber gar nicht mehr. Natürlich kann ich es verstehen, dass das einfach nur nervt, weil natürlich ist es auch wieder. Ne, gerade in dieser ausgeglichenen Gruppe, wo wirklich jedes Spiel entscheiden kann, was wir auch schon oft genug besprochen haben, dass eben Island jetzt gewinnt gegen Kap Verde. Natürlich, also wir gehen mal davon aus, dass im Normalfall Portugal auch Kap Verde schlägt, aber nichtsdestotrotz, das ist eben diese enge Gruppe, wo zu Beginn Ungarn, Brasilien, Portugal und Island 2-2 Punkte hatten. Und da ist jeder Punkt extrem wichtig, weil gerade eben die Portugiesen auch nicht reingekommen sind mit einem 4-0. So. Und deswegen kann ich das verstehen, weil sonst wärst du jetzt, du wärst trotzdem Dritter, ja, nach wie vor, mit aber halt 4-2 Punkten. So, und jetzt ist es halt so, ja, 3-3 und nichts Halbes, nichts Ganzes. Und weiß ja auch zum Beispiel, ja, ich muss ja noch gegen Schweden auch zum Beispiel. Und das ist halt dann, das schiebt halt. Na klar, das müssen die anderen auch, aber ich sag mal so, in dem Kontext natürlich Brasilien mit dem Punkt wesentlich besser bedient als die Portugiesen, das ist klar.
Definitiv, also das glaube ich auch. Ich meine, wenn wir uns die Schweden angucken, was sie da gespielt haben, wieder gegen Ungarn, das war überragend, haben gar keine Chance gelassen, 37-28 gewonnen, Robin. Also natürlich, das ist jetzt mit diesem Unentschieden, ist das eine sehr, sehr spannende Situation. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, wenn man natürlich sagt, okay, ne, vielleicht ist das ein verlorener Punkt, ich glaube aber, wenn Brasilien diese Form so halten kann, dann hat weder Island ein einfaches Spiel, noch die Ungarn dann hinten raus. Also da kann wirklich vielleicht Brasilien noch dieses Züngern an der Waage sein, denn ich sehe aktuell nicht, dass irgendjemand in der Gruppe Spanien Punkte abnimmt.
Den Spanien, nein, auf keinen Fall.
Den Schweden
nimmt keiner, den Schweden wird da niemand mehr Punkte abnehmen. Die sind so perfekt im Flow. Aber die Brasilianer haben einfach mal gezeigt, warum sie Südamerika-Meister sind. Ne? Also die haben die vorher Vormachtstellung, die Argentinier lange inne hatten. Die haben sie übernommen. Also das war eine ganz starke Vorstellung, die sie da gezeigt haben. Und die Isländer müssen sich warm anziehen, weil die sind jetzt noch nicht so gefestigt, würde ich mal sagen. Wer 30 Tore gegen Kap Verde kassiert, wer gegen Ungarn eine sichere Führung und einen sicheren Sieg aus der Hand gibt, der muss sich auch warm anziehen gegen aufopferungsvoll kämpfende Brasilianer. Weil die Brasilianer, da können wir uns alle sicher sein, dass die jetzt ihr Herz auf den Platz lassen. Aber sowas von nach dieser Vorstellung und nach diesem Punktgewinn mit der Aussicht, da vielleicht die Sensation zu schaffen mit einem Sieg gegen Island, weil das könnte dann nämlich passieren. Und da ist es spannend. Also auf einmal wird Gruppe 2, Hauptrundengruppe 2 extrem spannend, was wir, glaube ich, gar nicht so erwartet hätten, dass die Brasilianer da überhaupt nochmal eingreifen, sondern eher erwartet hatten, dass Schweden, Island, Portugal, Ungarn das unter sich ausmachen. So. Und deswegen, ich finde es schön, dass da jetzt natürlich noch so eine Brisanz reinkommt und dass das spannend wird. Und ich hoffe, dass es in den anderen Gruppen genauso ist. Also aktuell spielen ja die Kroaten gegen die Dänen, steht 6-6. Die Kroaten haben scheinbar auch nochmal ihr Herz am rechten Fleck wiedergefunden. Die kämpfen natürlich auch wie die Löwen immer. Und ja, die Serben sind auch für eine Überraschung einfach immer gut.
Ja, definitiv. Und ich meine, Tecariol, überragendes Spiel gehabt bei den Brasilianern zum Beispiel. Der ist jetzt auch, glaube ich, in den Top 10 bei den besten Quoten im Turnier. Also von daher, vielleicht ist es wirklich auch die brasilianische Mannschaft eine, die dann vielleicht sich noch den zweiten Platz holen kann. Also das will man nicht ausschließen. Die haben in den letzten Jahren sehr, sehr gut gespielt und in der Gruppe scheint aktuell viel möglich. Zumal auch die Isländer jetzt ja auf Ólafur Guðmundsson verzichten müssen, hat sich verletzt im Training. Ist jetzt zwar kein Stammspieler, aber natürlich trotzdem ist dann ein Rotationsspieler, der den vielleicht auch fehlen kann in wichtigen Spielen. Also das wird, glaube ich, jetzt nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz jetzt in dieser Hauptrundengruppe. Natürlich wird die Deutschen werden natürlich genau darauf schauen, wie sie sich dann präsentieren werden. Natürlich noch ein bisschen schauen, wie es jetzt mal die Norweger machen, wenn wir jetzt hier heute Abend um 20.45 Uhr jetzt gleich dann aufhören mit der Aufnahme. Und dann gibt es uns dann natürlich dann demnächst wieder hier nach dem Deutschlandspiel gegen Niederlande. Auf jeden Fall werden uns dann wieder, wenn wir drüber sprechen, was dort passiert ist, worüber wir was zu besprechen einfach ist. Und bis dahin dürft ihr uns gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ansonsten auch gerne Rezension schreiben in dem Zeitraum. Spotify und iTunes natürlich, habt ihr die Möglichkeit, uns Rezension zu schreiben. Gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann hören wir uns dann spätestens am Sonntag wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.